herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Wird Technologie integraler Bestandteil des Menschen? Oder werden wir Menschen sogar Teil von Technologie? In der heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcasts möchte ich mich mit dem Thema Internet of Bodies, Internet der Körper, des menschlichen Körpers, auseinandersetzen. Es ist mit Sicherheit ein Mensch- und Technik-Thema. Es ist mit Sicherheit auch hochgradig relevant. Da sind im Moment eine ganze Reihe von Themen, die diskutiert werden, die in Bewegung gekommen sind. Und ja, da werde ich mir jetzt, oder habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und werde die jetzt mal hier in dieser Podcast-Folge euch mitteilen. Also es wird jetzt nicht ums Thema HMI, Human Machine Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle gehen, also nicht um die Oberfläche, auch nicht um die Kooperation von Menschen mit externen Maschinen, sondern um die schrittweise Verschmelzung von Mensch und Technik. Also die Neudefinition der Rolle von Technologie als Teil des menschlichen Körpers und damit die Neudefinition des Mensch-Technik-Systems. Wir haben den Megatrend Digitalisierung. Der ist in allen politischen Reden, wenn es um die Zukunft geht, ja, wir müssen digitalisieren, wir müssen machen. Und es gibt da keine saubere Definition. Was ist denn eigentlich Digitalisierung? Aber am Ende wird alles, was einen Internetschluss haben kann, auch einen bekommen. Ob das jetzt die Geräte sind, die wir schon kennen, von Smartphones über Rechner und Smartwatches bis hin zu smarten Kühlschränken und unsere Autos haben alle schon Internetanschluss, die modernen zumindest. Es geht dann weiter bis hin zu Kaffeetassen und Blumentöpfen. Also am Ende werden wir alles digitalisieren und die Daten werden dann gesammelt, werden aufbereitet. Da wird es dann entsprechend noch Services geben, mit denen wir dann ja neue Lebensqualität erreichen und Dinge einfacher werden. Also wenn dann zum Beispiel unser internetfähiger Kühlschrank, unser smarter Kühlschrank uns dann Dinge auf die Einkaufsliste schreibt, sagt, hey, die Milch in deinem Kühlschrank ist abgelaufen, du brauchst eine neue. Oder sagt, das und das fehlt, kauft es bitte ein. Oder dass ich, auch so ein klassisches Beispiel, was in letzter Zeit kommt, dass ich eine Kamera über meiner Haustür habe und wenn jemand klingelt, kann ich auf meinem Smartphone sehen, egal wo ich auf der Welt bin, wer steht denn da vor der Tür? Ja, und wenn ich sehe, da kommt eines meiner Kinder oder da kommt ein Mensch, dem ich vertraue, kann ich die Tür öffnen. Und wenn da jemand vor der Tür steht, den ich nicht kenne, dann mache ich das halt nicht. Ja, dann das ganze Thema Sprachassistenten, die allgegenwärtig werden, die in mehr und mehr Geräten auftauchen. Also alles das ist das Internet der Dinge, das Internet of Things, smarte Geräte, die sich über ein Netzwerk verbinden und kommunizieren. Internet of Bodies ist eine Untergruppe des Internet of Things. Der Begriff wurde so vor knapp 10 Jahren, 2016, 2017, tauchte der das erste Mal auf. Und der beschreibt eben vernetzte Geräte, wie im Internet of Things, die den menschlichen Körper überwachen, die Physiodaten messen, biometrische Daten messen, Verhaltensdaten sammeln, die dann auch Interaktionen mit externen Geräten erlauben und auch alle miteinander vernetzt sind und dann halt eben auch mit meinem Kühlschrank und meinem Smartphone vernetzt sind, die dann halt, ja, mir entsprechend auch neue Services machen. Also wir haben da so lokale Hardware, Dinge, die ich am oder im Körper trage. Da läuft Software drauf, das Ganze ist miteinander über Netzwerke verbunden. Und dann die übliche Infrastruktur dahinter aus Servern, aus Apps, aus Smartphones, die dann entsprechend dahinter steht. Wenn wir soweit sind, dann machen wir nochmal einen Schritt zurück in der Geschichte der Technik. Rechenleistung war ursprünglich, und ursprünglich heißt so, ja, Mitte, Ende der 60er Jahre, etwas, was sehr, sehr weit weg war. Das waren kühlschrankgroße Geräte, die meistens in irgendwelchen dunklen, muffigen Kellern standen, entweder von Forschungsabteilungen, Firmen oder in Uni-Instituten, in Verwaltungen. Und wenn ich dann ein Problem hatte, wofür ich Rechenleistung brauchte, als Mitarbeiter, als Wissenschaftler, als Forscher, dann habe ich das auf Papier niedergelegt, habe das in die Hauspost gegeben. Und dann kam 3 Wochen, dann ist es, diese Hauspost hat es dann zu einer Person gebracht, die in diesem Keller saß und Lochstreifen produziert hat. Und ja, dieses Gerät dann entsprechend in Gang gesetzt hat, dieser Computer. Und ja, dann hat eben nach einigen Tagen oder Wochen die Ergebnisse produziert hat, ausgedruckt hat auf Papier und dann sind die mit der Hauspost wieder zurückgekommen. Das ist eine Phase der Technikentwicklung, die habe ich nicht selber erlebt. Eine Tante von mir war eine dieser Personen, die dort in diesen Kellern saßen und Lochstreifen produziert hat. Und von daher kenne ich das aus Geschichten und Erzählungen, wie das damals dann entsprechend funktioniert hat. Dann zum Beginn der 80er Jahre kam der Personal Computer, also Personal, da wurde es persönlich, da tauchte Rechenleistung auf Schreibtischen auf. Und sie wurde personalisiert, das war mein Rechner, den ich hatte. Also ich hatte meinen ersten persönlichen Rechner 1987. Das war eine riesige Kiste mit so einem Röhrenbildschirm, schwarz-weiß natürlich. Und oder so gelb-schwarz, schwarz-gelb, so gelbe Schrift auf schwarzem Untergrund oder grüne Schrift auf schwarzem Untergrund. Und dann dazu halt, ja, eine große Kiste, schwer, die auf meinem Schreibtisch stand. Und der Kollege meines Vaters, der mir den damals verkauft hat, der sagte: Oh, da sind 20 Megabyte Festplatte drin, die kriegen sie nie voll. Ja, war damals sicher auch ein Grundstück mit der Software, die existierte, mit den Daten, die man damals hatte, 20 Megabyte vollzukriegen. Heute lachen wir drüber, aber das ist einfach der Gang der Dinge. Aber Rechenleistung wurde damit persönlich, sie wurde sichtbar, sie wurde anfassbar, greifbar. Sie war nichts Abstraktes mehr, was irgendwo weit weg in irgendeinem Keller saß, oder stand, sondern sie ist in meinem Schreibtisch aufgetaucht. In den 90er Jahren wurde das Ganze dann mobil, konnte ich durch die Gegend tragen. Da tauchten dann so die ersten Laptops auf. Die hießen damals auch Schlepptop, weil sie relativ schwer und unhandlich waren. Aber die Mobilität war plötzlich da. Ich konnte das mitnehmen und ja, woanders dann entsprechend Rechenleistung nutzen. Dann kamen die ersten ersten Mobiltelefone auf und dann 2007 kam der Moment, in dem Steve Jobs auf einer Bühne stand und sagte: Und wir haben eine Kamera und wir haben einen MP3-Player und wir haben ein neues Mobiltelefon und wir haben das alles zusammengepackt und wir nennen es iPhone. Das war der Moment, in dem größere Mengen Rechenleistung und auch Internetanschluss in die Hosentasche gewandert sind. Also ganz dicht an den Körper heran, weil der immer dabei war. Also 90, 95% aller Menschen, die ich kenne, haben den größten Teil ihrer Zeit ein Smartphone in Reichweite, in Griffweite, in der Hosentasche, in der Handtasche, in der Aktentasche mit dabei. Also ganz klar eine Riesenveränderung, was die Lokalisierung von Rechenleistung angeht. Heute tragen wir Technologie auf dem Körper. Ist völlig normal. Viele Menschen haben eine Smartwatch. Ich trage selber eine. Fitness-Tracker kommen dazu. Aber auch solche Dinge wie Augmented Reality Glasses oder Virtual Reality Glasses, also die Apple Vision Pro, dann die Vario-Brillen, die es da gibt. Da wird Technologie auf die Körperoberfläche gebracht. Da kommt also jetzt Rechenleistung auf der Oberfläche unserer Körper an. Der Schritt, den wir jetzt gerade erleben, ist ein relativ langwieriger Schritt, aber der Schritt, den wir erleben, ist, dass die Technologie in den Körper hineinwandert. Und die sind alle miteinander verbunden, die Geräte, die kommunizieren miteinander, die sind alle mit dem Internet verbunden, also Internet of Bodies. Da sind wir heute angekommen. Und ich hatte ja über die kurze geschichtliche Betrachtung auch schon angedeutet, die Lokalisierung deren Rechentechnik, die ist sehr, sehr entscheidend. Und das zieht sich jetzt weiter auch bei den Internet of Bodies Geräten. Die drei Level, die wir haben, sind unterscheiden sich nach der Tiefe der Invasion. Also wie tief gehe ich in den Körper hinein? Wie stark verschmelze ich mit dem menschlichen Körper? Naja, gibt es drei Level, die ich mir anschauen möchte. Das erste sind die externen Geräte, zweite sind interne Geräte und das dritte sind dann die sogenannten Embedded Devices, also eingebettete Geräte, die dann nicht nur im Körper sind, sondern auch mit dem Körper intensiv verschmolzen sind. Fangen wir mit der ersten Gruppe an, die externen Geräte. Das sind Geräte, die man so tragen kann, die Daten mit Sensoren einsammeln und übertragen. Also bestes Beispiel, die schon erwähnten Smartwatches oder Fitness-Tracker. Die messen dann die Schritte, die ich mache, wie viel Sport ich getrieben habe, wie viel Kalorien ich verbraucht habe, die ganzen Physiowerte, Blutdruck, Blutzucker, Herzfrequenz, auch wenn man sie nachts trägt, wird dann der Schlafrhythmus gemessen. Große Menge an Möglichkeiten. Man kann an jedem dieser einzelnen Punkte über Sinn oder Unsinn des Ganzen diskutieren. Ich tue das auch häufig. Fakt ist, 2022 sind rund 500 Millionen dieser sogenannten Wearables, also Smartwatches, Fitness-Tracker, weltweit verkauft worden. Die Zahl steigt kontinuierlich an. Man geht von 750 Millionen Geräte pro Jahr aus innerhalb der nächsten 2, 3 Jahre. Also ein ganz klar ansteigender Markt und mehr Menschen werden sich da eines oder mehrere dieser Geräte zulegen. Verhältnis Mensch zu Technik. Erstmal misst dieses Gerät einfach nur, nimmt Daten auf und stellt sie dar. Das führt noch nicht unbedingt zu einer Veränderung des Verhaltens. Das ist, ja, da kann ich mir das anzeigen lassen und also ich habe auch so meine Ringe definiert auf der Apple Watch, was ich dann abends mal feststelle, hey, ich habe wirklich die entsprechende Anzahl Kalorien verbrannt, ich habe lange genug gestanden, ich habe genug Sport gemacht über den Laufe des Tages. Und da kann ich abends ins Bett gehen und kann sagen, naja, mein Gott, jetzt sind die Ringe nicht geschlossen. Da war ich mal wieder faul heute, habe nur auf dem Sofa oder am Schreibtisch gesessen. Und dann ist es halt so. Dann passiert da erstmal nichts weiter. Was aber passiert, ist, dass diese Geräte als Motivator funktionieren. Also uns als Menschen in unserem Kern angreifen, indem wir sagen, hey, ja, du hast ja Ziele gesetzt, die hast du nicht erreicht. Oder andersrum, ich habe sie erreicht. Das führt dann auch immer dazu, dass ich Dopaminstöße bekomme. Das Dopamin ist ein Hormon, ist ein Spaß- und Freudenhormon, ist ein Belohnungshormon, immer wenn was funktioniert und ich dann feststelle, hey, ich habe mich diese Woche mehr bewegt als letzte Woche. Bam, wow, gutes Gefühl. Oder ich habe mich mehr bewegt als jemand anders, mit dem ich mich vergleiche. Ja, mit meinen Freunden oder mit meiner Frau. Und da kann ich entsprechend sagen, hey, ich habe meinen Ring geschlossen, du noch nicht. Bam, wieder Dopaminstoß. Und dann ist auch Nudging, ja, Gamification, Nudging, das sind so Begriffe, die da in dem Bereich unterwegs sind. Also Nudging, so Schubsen, ja, so kleine psychologische Tricks machen. Und ich stelle es bei mir häufig fest, wenn ich im Laufe des Nachmittags auf meine Smartwatch schaue und feststelle, ups, du hast jetzt den roten Ring erst zu 2 Dritteln geschlossen, du musst noch ein paar Kalorien verbrennen. Oder der grüne Ring, da ist ja noch gar nichts passiert, hast dort noch keinen Sport gemacht. Dann tue ich das. Würde ich ohne die Uhr wahrscheinlich nicht tun, aber mit der Uhr sage ich mir, jupp, das mache ich jetzt einfach mal. Und da haben wir dann schon einen positiven Effekt dieser Geräte, dass ich mich davon dann entsprechend motivieren lasse. Das sind so typische Anwendungen dafür. Und das kann man sich jetzt auf andere Bereiche ausweiten, zum Beispiel Aufmerksamkeit messen, ja, wenn ich dann halt Smart Glasses trage oder auch Schlaf detektieren kann, dass ich dann halt eben weiß, hey, da ist ein Fahrer gerade am Einschlafen, über Wearables, Smart Devices, Smart Glasses, Bewegungssensoren. Da gibt's diverse Anwendungen, mit denen man dann entsprechend was machen kann. Aber es gibt auch medizinische Anwendungen, wie zum Beispiel Kontaktlinsen, die ich auf das Auge aufsetze. Der Blutzuckerwert der Tränenflüssigkeit korreliert hoch mit dem Zuckerwert im Blut, mit dem Blutzuckerwert, also Zuckerwert in der Tränenflüssigkeit korreliert mit Blutzuckerwerten. Und der ist für viele Diabetiker oder für Diabetiker ist das der zentrale Wert, der halt in einem bestimmten Bereich sein sollte. Und damit ich jetzt nicht ständig mich pieksen muss, um da ein Tröpfchen Blut abzunehmen und es zu messen, gibt es dann die Kontaktlinsen, die man dann aufsetzt und mit denen man dann entsprechend den Blutzuckerwert auf dem Handy ablesen kann. Alternative dazu sind auch so Aufkleber mit so einem kleinen Pikerchen unten dran, den ich mir auf dem Oberarm anbringe, um da halt dann eben auch mit einem sogenannten NFC, Near Field Communication Chip drinne, mit dem man dann entsprechend auch jederzeit einfach mal durch einfaches Auflegen des Handys auf diesen diese Ober auf diesen dieses diesen Aufkleber, den ich da auf dem Oberarm trage, meinen Blutzuckerwert zu messen. Wie gesagt, für viele Leute sehr, sehr entscheidend, was die Lebensqualität angeht. Auch das eine Applikation, wo wir auf der einen Seite eine Verschmelzung von Mensch und Technik haben, wo die Technik sehr, sehr dicht an oder dann eben auch wirklich ansatzweise auch schon in den Körper hinein rückt und damit über den Spaß und die Fitness hinaus echte Lebensqualität schaffen kann. Die nächste Generation der Geräte, das sind dann die internen Geräte. Das sind Dinge, die ich ja in mich hineinlasse, die dann in meinem Körper drinne sind. Das sind einmal Geräte, die ich einnehmen kann, wie zum Beispiel digitale Pillen. Das sind aber auch solche, die ich mir in die Haut, in den Körper, unter die Haut reinschießen lasse. Dann das Thema Human Auto-Augmentation. Wenn wir es mal genauer betrachten, dass das Tragen von so einer Fitnessuhr, von einer Smartwatch, ist minimal oder non-invasiv. Wenn ich dann so ein Ingestible habe, also ein Verdauungsgerät, das nehme ich ein, ist eine Pille. Die ist mit diversen verdaulichen Oberflächen versehen. Die lösen sich in der Magensäure auf und dann werden Sensoren freigelegt und dann kann ich da Signale aufnehmen aus dem Körper. Wie sieht es in meinem Magen aus? Wie sieht es in meinem Darm aus? Da können Kameras drauf sitzen, um dann entsprechend auch zu filmen. Was ist denn jetzt da drinnen los in meinem Körper? Und da werden dann entsprechend Daten über zum Beispiel eingenommene Medikamente an ein Pflaster auf der Haut gesendet, was ich dann wiederum auslesen kann mit meinem Smartphone. Und die gibt es schon relativ lange. Ich war da verblüfft, als ich recherchiert habe für die Folge des Podcasts. Seit 2017, also jetzt dann doch schon seit 6, 7 Jahren, sind diese Geräte, diese schluckbaren digitalen Pillen verfügbar. Weitere Implantate im Körper, die ähnlich sind, zum Beispiel in den Zähnen, wo ich dann ja, meine Ernährung kontrolliere, wo ich dann, wenn ich dann kaue, wird das, was da im Mund ist, analysiert. Und dann sagt mir man am Ende des Tages, oh, hast du wieder ein bisschen viel Fett gegessen, hast du ein bisschen viel Zucker gegessen heute, war wieder ein bisschen viel Alkohol heute. Ja, da ist es ein, funktioniert dann wahrscheinlich ähnlich wie Smartwatches, dass ich dann halt eben über so eine Motivation, die ich habe, sage, okay, dann werde ich morgen ein bisschen besser aufpassen. Und bin dann abends stolz drauf zu sagen, yep, heute war meine Ernährung deutlich besser. Also da sind wir immer noch beim Bereich Messen, dass diese Geräte messen, analysieren, Daten nach draußen schicken, aber noch nicht wirklich was tun. Das passiert dann, wenn wir in den Bereich Injectables kommen, also einschießbare, injektierbare Technologie, Da werden kleine Chips meistens ist es NFC, also Near Field Communication Chips, unter die Haut implantiert des Menschen. Und dann habe ich das halt in der Hand zum Beispiel drinnen. Da nimmt man gerne diesen weichen Bereich zwischen Zeigefinger und Daumen. Da gehen die rein. Und da sind Daten drauf auf diesem Chip. Und über die NFC, die Near Field Communication Technologie, kann ich dann zum Beispiel mit meinem Auto kommunizieren. Ja, dann lege ich dann die Hand auf die Autotür und dann erkennt er mich und dann macht er auf. Oder Haustür. Ja, dann halte ich die Hand an so einen Sensor und dann identifiziert mich die Haustür und lässt mich rein. Oder das ganze Thema Identifizierung, ja, dass meine Kreditkarten da drauf sind, dass meine Personalausweisdaten drauf sind, meine Führerscheindaten. Also, dass ich dann nicht mehr, wenn ich in der Autovermietung stehe, diese Dokumente alle aus meinem Portemonnaie fummeln muss und dann dem Menschen hinter dem Tresen hinlege, sondern dass ich meine Hand auflege auf den Leser und dann weiß der, okay, das ist dieser Mensch, der hat tatsächlich einen Führerschein, das sind seine Kreditkartendaten. Und da kommen wir dann schon in den Bereich rein, wo ich dann auch Aktionen ausführe mit dieser Technologie. Also wir bewegen uns raus aus dem Bereich reine Messung, Anzeige dann auf externen Geräten und dann bin ich als Mensch verantwortlich für das, was passiert, sondern da gehen wir einen Schritt weiter. Da wird die Technologie in meinem Körper aktiv. Ja, und der dritte Bereich ist dann das Thema Embedded-Geräte, also Geräte, die vollständig mit dem Körper verschmelzen. Da gibt es schon relativ lange das Thema Herzschrittmacher oder auch künstliche Herzen. Die sind sehr, sehr etabliert, gibt es schon seit einigen Jahren. Nächster Schritt werden dann auch sein künstliche Bauchspeicheldrüsen. Menschen, die keine haben oder bei denen die nicht richtig funktioniert, sind dann Diabetiker. Die müssen halt ständig gucken, dass sie Blutzucker messen und dass sie dann entsprechend Insulin spritzen. Und wenn man dann eine künstliche Pankreas, eine künstliche Bauchspeicheldrüse hat, ist es eine super Sache. Erhebt die Lebensqualität erheblich an. Ja, die misst den aktuellen Blutzucker und gibt genau das an Insulin ab, was der Körper entsprechend braucht in diesem Moment. Also da ist mit Sicherheit auch mit dem medizinischen Bereich eine Menge Lebensqualität möglich. Ähnlich ist es mit Retina-Implantaten. Also Retina ist die menschliche Netzhaut im Auge drinne, mit der wir sehen, also unsere Kamera, mit der wir aufzeichnen. Und da gibt es Retina-Implantate, die ermöglichen Menschen, dass sie entweder, weil sie erblindet sind, wiedersehen oder die überhaupt das Sehen lernen, weil sie blind auf die Welt gekommen sind. Das Gleiche gibt es im Ohr, das sind dann sogenannte Cochlea-Implantate. Die Cochlea ist die Hörschnecke. Das ist ein Bereich im Ohr, mit dem wir ja eben hören, die Kernkomponente unseres Hörvorgangs, die wir haben. Und damit wird dann auch wieder das Hören möglich. Also auch dort haben wir Technologie, die sehr tief in die Körper eingreift, die die Teil des Körpers wird, die da sehr tief mit verschmilzt und auch Körperfunktionen ganz zentral ermöglicht. Der nächste Schritt ist es aber dann noch Zukunftsmusik, dass Nanobots, also so winzig kleine Roboter, wie so kleine U-Boote in unseren Blutkreislauf gespritzt werden und zum Beispiel Medikamente im Körper genau dorthin bringen, wo sie maximalen Nutzen haben. Also ein Schmerzmittel genau da an das schmerzende Gelenk, wo ich es gerne haben möchte und nicht im ganzen anderen Körper auch noch verteilen, wie das heute der Fall ist, oder? Auch wenn man Krebstherapien hat, dass man dann die Chemotherapie-Medikamente genau in den Tumor einbringt und nicht den ganzen restlichen Körper auch noch mit vergiftet. Das sind so Perspektiven, die sich da ergeben. Ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Da wird dann auch drüber nachgedacht, ob man unter Umständen Reparaturarbeiten im Körper durchführt. Also so die Verkalkung der Adern, nennen, dass sich da so abgesetzt hat im Laufe des Lebens, dass man das wieder rausbekommt. Oder wenn halt eben ein Knochen gebrochen ist, dass man an dem Knochen, an der Bruchstelle entsprechend Maßnahmen durchführt. Aber wie gesagt, das sind Themen, die relativ weit noch in der Zukunft sind, aber halt dann auch eine ganz starke Verschmelzung von Mensch und Technologie haben. Ein Thema, was in diesen Bereich reinkommt, im Moment auch gerade sehr, sehr stark diskutiert wird, ist das Thema Brain-Computer-Interfaces, also Schnittstellen vom Hirn zu Computern hin. Der Elon Musk hat die Firma Neuralink gegründet und hat jetzt den ersten Chip implantiert in einen Menschen, dass dieser Mensch in der Lage ist, Computer zu steuern, Funktionen zu steuern. Und das ist auch eine Applikation, bei der ich das Thema sehr, sehr stark sehe, dass Menschen, die im Wachkoma liegen, dass Menschen, die körperlich extrem stark behindert sind, bei denen aber das Gehirn noch funktioniert, wieder Kontakt zur Außenwelt aufnehmen können, wieder Kontakt mit Technologie aufnehmen können. Und dass dann auf diese Art und Weise da eine Kommunikation möglich wird und die Lebensqualität nochmal deutlich gesteigert werden. Das ist eine Applikation, die mit Sicherheit da im Mittelpunkt steht im Moment. Es gibt auch schon Überlegungen. Ich habe vor einigen Jahren auf der CES eine Applikation gesehen, auch eines Brain-Computer-Interfaces, wo eine Firma versucht hat, so grundlegende Dinge des Autofahrens abzugreifen. Also zum Beispiel, ich denke jetzt rechts blinken und dann geht der Blinker rechts an. Ich weiß nicht, inwieweit das sinnvoll ist. Ich habe da auch nie wieder was von gehört. Die Vorführung, die ich da gesehen habe, war auch sehr, sehr mittelmäßig. Es war eigentlich eher so eine Konzeptpräsentation, weniger ein Produkt. Meine Vermutung ist, so einfach ist das ganze Thema nicht. Da ist noch viel, viel Arbeit nötig. Und ja, das ist mit Sicherheit ein Thema, was aber auf irgendeine Art und Weise kommen wird. Problem, was ich hier sehe, ist, dass das Ganze keine Einbahnstraße ist. Also, dass nicht nur Menschen Computer steuern, sondern dass es auch in der anderen Richtung funktionieren kann, dass es auch Computer dann Menschen steuern. Dass wir also, wenn man es mal gut meint, Denkleistungen verbessern kann, auch vielleicht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Denkleistung erweitern kann, aber auch, dass man dann am Ende, das ist jetzt ein bisschen dystopisch vielleicht, aber auch Menschen steuern kann, die dann halt so einen Chip im Gehirn haben und dass man dann halt Daten oder Befehle von außen einspielt und auf diese Art und Weise dann Menschen manipulieren kann. Gut, ja, also das zu der Thematik Brain-Computer-Interfaces. Meine Sicht der Dinge ist ja auch schon mal so ein bisschen durchgedrungen. Also ein Thema ist immer Datensicherheit, das soll jetzt hier nicht im Fokus stehen. Aus meiner Sicht, solange der Mensch Herr über das ist, was dort passiert, sehe ich das Ganze positiv, sind die Benefits auf jeden Fall vorhanden, eben bei den Smartwatches, die Motivation, die ich habe. Klar sind es so kleine psychologische Tricks, die da reinkommen, aber wenn ich sage, ich lege die Smartwatch ab oder ich kümmere mich da gar nicht drum, dann kann ich als freier Mensch entscheiden, dass ich das entsprechend haben möchte. Das sieht anders aus, wenn die Geräte dann wirklich im Körper drin sind, da kann ich sie nicht mehr einfach ablegen. Auch da kann ich, solange nur Daten gesammelt werden, ignorieren. Also wenn mir halt eben mein Messgerät, mein Zuckermessgerät sagt, oh, dein Zuckerwert ist zu hoch, dann kann ich immer noch sagen, ich will jetzt aber trotzdem kein Insulin. Ja, also da ist der Mensch noch Herr über die Technologie. Das geht schon los bei der Human Augmentation. Wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich vielleicht ganz einfach nur mit einer anderen Kreditkarte zahlen möchte, ja, wie kriege ich das denn hin? Habe ich dann zwei Kreditkarten da drauf? Dann habe ich schon einen Selektionsmechanismus. Vielleicht möchte ich ja auch gar nicht identifiziert werden in bestimmten Situationen. Ja, da wird es dann schon kritisch. Thema Brain-Computer-Interfaces für viele Nutzer, Behinderte, extrem positive Resultate, die wir erzielen können, aber sie laden halt eben ganz, ganz offensichtlich auch zum Missbrauch ein. Weil was in eine Richtung funktioniert, funktioniert auch immer in die andere. Und spätestens dort haben wir eine neue Definition. Also zusammengefasst, mein Gruselfaktor steigt, je tiefer Je invasiver Technologie ist, je weiter sie mit dem Körper verschmilzt, irgendwann erleben wir vielleicht den Kontrollverlust, irgendwann erleben wir, dass die Beherrschbarkeit verloren geht und irgendwann erleben wir vielleicht auch einen Gruppenzwang. Was? Du hast noch keinen Chip? Oh, ja, dann erhöhen wir dir die Kosten für die Krankenkasse oder dann wirst du nicht mehr Teil des Ganzen. Also da sehe ich schon entsprechende Tendenzen, die kommen werden. Zur Ausgangsfrage, all diese Geräte, alles das, was ich hier beschrieben habe und je invasiver, desto stärker verändern das Verhältnis von Mensch und Technik, verändern unser Verhältnis, wie wir mit Technik umgehen. Bis jetzt ist Technologie etwas, was außerhalb des Körpers stattfindet oder maximal auf der Körperoberfläche, was auch immer ein Stück weit sichtbar ist, was greifbar ist auf eine gewisse Art und Weise. Am Ende des Tages werden wir aber unter Umständen nur Brain-Computer-Interfaces haben, wenn wir tief in den Körper integrierte Technologie haben, dieses Bewusstsein verlieren oder es wird unter Umständen sogar auch bewusst abgeschaltet werden. Von daher kritisch, ich sehe all die Vorteile, aber ob wir diese Veränderung wirklich wollen, bedarf aus meiner Sicht noch einen intensiven Diskurs. Also, wird der Technik Teil des Menschen oder wird Mensch Teil der Technik? Ja. Das lässt sich wahrscheinlich nicht mehr aufhalten. Aus meiner Sicht müssen wir da aber entsprechend an der einen oder anderen Stelle einen Riegel vorschieben. Vielen Dank, dass du den Mensch-Technik-Podcast hörst. Ich möchte den auch immer gerne für meine Zuhörerinnen und Zuhörer designen und gestalten. Von daher Aufforderung ganz direkt an jede und jeden von euch da draußen. Schickt mir Themen, über die ich mir Gedanken machen sollte. Sind solche Themen wie heute, die so ein bisschen am Rand sind, die auch vielleicht ein bisschen kritischer sind, spannend oder sind es eher Themen, die ja vielleicht auf die traditionelle HMI beziehen? Habt ihr vielleicht konkrete Fragen? Ja, mal das eine oder andere, was ich ausleuchten sollte. Schickt mir entweder an podcast@beyond-hmi.de eine E-Mail oder an peter.röska@beyond-hmi.de oder über LinkedIn eine Nachricht und sagt, hey, das ist ein Thema, da hätte ich gerne eine Meinung zu. Mach doch mal eine Podcast-Folge. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.